Herzlich willkommen zu Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Die Medizin steht an einem Wendepunkt. Nie zuvor hatten wir Zugang zu so detaillierten Bildern, so umfangreichen Genomdaten und so großen Patientengehorten. Diese Daten verändern gerade unser Verständnis davon, wie Krankheiten entstehen, wie wir sie erkennen und vielleicht sogar, wie wir sie verhindern können. Machine Learning spielt dabei eine zentrale Rolle, also die Modelle, die in MRT-Bildern oder Sequenzdaten Muster entdecken, lange bevor ein Mensch sie überhaupt wahrnehmen kann. Aber wie weit sind wir wirklich? Was davon ist heute schon Realität? Was ist noch Hype? Und was bedeutet dieser technologische Sprung für die Medizin der Zukunft?
Experte der Woche.
Um das zu verstehen, spreche ich heute mit Professor Dr. Christoph Lippert, einem der führenden Experten an der Schnittstelle zwischen KI, Genomik und medizinischer Datenanalyse. Er leitet am Hasso-Plattner-Institut den Bereich Digital Health and Machine Learning und forscht daran, wie KI Medizin präziser, früh erkennt und individueller machen kann. Christoph, schön, dass du da bist und dass du dir Zeit nimmst, dass wir uns unterhalten.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Du beschäftigst dich ja seit vielen Jahren schon mit Machine Learning, medizinischen Daten und der Frage, wie KI Diagnostik und Prävention verbessern kann. Lass uns gerne direkt einsteigen. Welche Fortschritte siehst du aktuell im Bereich Machine Learning für die Medizin?
Also in der Forschung sehe ich ganz viele. Es geht immer mehr hin zu sozusagen datengetriebenen, evidenzbasierter Entscheidungsfindung und Medizin. Die Frage ist, und da werden wir wahrscheinlich noch drauf kommen, wie viel davon wirklich bei den Patienten am Schluss ankommt.
Genau.
Wir kriegen immer mehr Zugriff auf große Datenmengen. Wir sammeln immer mehr große Datenmengen. Die Daten sind multimodal. Das heißt, wir haben Zugriff auf elektronische Gesundheitsakten, medizinische Bilder, Genomik, Genetik und können die natürlich alle in der Forschung kombinieren, um bessere Machine Learning Modelle, KI-Modelle zu trainieren, die uns dann genauer und früher Krankheiten vorhersagen oder Krankheitsrisiko beschreiben.
Hast du in den letzten Jahren irgendwelche technologischen Durchbrüche gesehen, bei denen du sagst, das verändert jetzt fundamental, wie wir medizinische Daten nutzen? Also gibt es da Dinge, die ihr in der Forschung auf einmal anders macht oder anders machen könnt, die es vor 2 oder 3 Jahren noch nicht gab?
Ja, das sind die sogenannten Foundation Models. Also quasi die Idee ist, dass man Attribute, die die Patienten beschreiben, nicht mehr quasi basierten auf Expertenwissen definiert, sondern aus den Daten automatisch extrahiert. Das hält bei uns in der Forschung überall Einzug, ob das jetzt basierend auf medizinischen Text ist oder medizinischen Bildern. Die Idee ist einfach, dass man sehr große Datenmengen nimmt und diese Modelle darauf trainiert, sodass sie automatisch diese Charakteristika lernen und dann kann man diese Modelle nutzen und für verschiedene Anwendungsbereiche dann nochmal sogenannt feintunen, also ein bisschen fein adjustieren, um sie dann einzusetzen.
Gibt es denn Bereiche, wo KI heute schon hilft, Krankheiten früher oder genauer zu erkennen als, ich sage jetzt mal, die üblichen Verfahren?
Das Potenzial ist groß. Wo hilft es wirklich, dass es vor allem auf Gebieten, die schon sehr lange digital sind, da ist vor allem die Radiologie zu nennen. Radiologie war der erste Bereich in der Medizin, die komplett auf digital umgestellt haben. Und ja, da werden schon lange Mustererkennungsalgorithmen eingesetzt, um Dinge in Bildern zu markieren, Krankheitsmuster und damit die Radiologen in ihrem in ihrer Arbeit zu unterstützen. Ein bisschen dahinter ist die Pathologie, also die Gewebepathologie, wo Gewebeschnitte gemacht werden. Mhm. Die sind deswegen dahinter, also die haben grundsätzlich die gleichen Voraussetzungen, denn dass es auch um Bilder geht und Bilderkennung benötigt ist. Aber die müssen immer noch mehr mit physischen Geräten rumhantieren. Und die Kliniken benutzen vor allem Mikroskopie oder Mikroskope, die von Hand aus erstmal analog sind, um sich Gewebeschnitte anzuschauen und dann zum Beispiel nach Krebs zu suchen in diesen Gewebeschnitten. Aber da wird jetzt auch immer mehr systematisch werden diese Schnitte genommen in großen Stil eingescannt und dann haben wir quasi die gleichen Möglichkeiten wie in der Radiologie, wo einfach die Maschinen selbst digital sind, die die Radiologieaufnahmen machen. Ja? Das ist der große Unterschied zwischen der Pathologie, wo es eben die physischen Schnitte gibt, und der Radiologie auf der anderen Seite, wie Röntgen oder MRT, wo im Endeffekt die Daten sofort an den Computer generiert werden.
Glaubst du denn, dass die KI den Radiologen immer mal komplett ersetzen wird?
Ja, die Spekulation wird ja schon lange gemacht. Es hieß ja mal, es ist eine schlechte Idee, Radiologe zu werden. Ich glaube, es war Jeff Hinton, der das gesagt hat. Mhm. Was ist passiert? Tatsächlich ist die Radiologie immer noch größer geworden seitdem. Ne? Also der Bedarf geht natürlich auch hoch mit vorschreitender Digitalisierung, der Bedarf nach der Expertise. Jetzt ist immer die Frage, auf welchen Zeitrahmen man schaut. Also es gibt ja gerade so ein, auf dem Bereich der KI, ein Wettrennen zu KI, die eben die Fähigkeiten von Menschen überschreitet und sich dann auch vielleicht irgendwann mal rekursiv selbst verbessern kann. Mhm. Also wenn man quasi in diese Richtung denkt, dann auf lange Sicht gesehen wird es wahrscheinlich die Ärzte mehr und mehr in ihrem Job ersetzen, zumindest wenn es sozusagen um den Analyseteil geht, vielleicht nicht direkt erstmal in der Interaktion mit dem Patienten. Aber ich glaube, das ist noch Zukunftsmusik. Ja? Also ich würde mal denken, in der nahen Zukunft würde eher der Bedarf nach oben gehen als zurück.
Jetzt ist ja so, dass die KI ja auch auf molekularer Ebene aktiv wird. Also ich denke da an AlphaFold, die quasi Proteinfaltstrukturen besser berechnen kann. Wo kann das hingehen aus deiner Sicht?
Ja, also ich meine, das ist natürlich revolutionär. Dafür gab es ja auch einen Nobelpreis für Demis Hassabis für die Entwicklung von AlphaFold. Also das sind quasi KI-Modelle, die ein Problem wirklich fast gelöst haben, was die Bioinformatik schon seit zig Jahren woran sie sich vergeblich versucht hat, nämlich von der Sequenz der Proteine, also der Aminosäuresequenz, auf die 3D-Struktur, quasi wie sieht sie im dreidimensionalen Raum, wenn diese Sequenz eben zusammengefaltet ist, aus. Und das erlaubt uns halt, Rückschlüsse auf die Funktion dieser Proteine zu schließen. Und wenn man das jetzt weiterdenkt, kann man das auch vielleicht verwenden. Und da ist gerade so die große Hoffnung, um komplett künstliche Aminosäuresequenzen zu sequenzieren, die eine gewünschte Funktion im Körper dann ausführen können. Hm. Also ist auf jeden Fall schon so, wie es ist, revolutionär darin, dass vorher riesige Arbeit war, quasi die 3D-Struktur von Proteinen zu beschreiben. Also ich kann mich noch erinnern, dass war damals quasi für eine Person eine komplette Doktorarbeit und selbst die war risikobehaftet. Da musste man erstmal so das Protein kristallisieren und dann konnte man da versuchen, die 3D-Struktur herzubekommen. Und jetzt kann man einfach die Sequenz in einen Algorithmus geben und der gibt einem eine ziemlich genaue Beschreibung der 3D-Struktur.
Es sind ja medizinische Daten, sehr sensible Daten. Was sind für dich die größten Herausforderungen bei der Arbeit mit medizinischen Daten?
Ja, ganz viele. Es fängt damit an, dass man die überhaupt mal bekommt. Gerade in Deutschland ist es sehr schwer. Da spielen Ängste der Leute mit rein, aber auch regulatorische Fragestellungen, die natürlich alle berechtigt sind. Ne? Also es ist immerhin sind das persönliche Daten von vielen Bürgern, über die wir hier reden. Aber man muss sozusagen immer schauen, dass man trotzdem unter gewissen Einschränkungen ethischer Natur und auch des Datenschutzes trotzdem hier Fortschritt macht, weil das Potenzial, wenn man diese Daten nutzen kann, ist riesig. Ja? Wir können sehr viel über Krankheiten lernen, auf eine komplett datengetriebene Art und Weise. Das Erste ist, eben die Daten zu bekommen, aber dann geht es natürlich weiter. Wenn man sie dann hat, dann ist es erstmal ziemlich schwer, damit zu arbeiten. Also wir sind in der glücklichen Position, dass wir Zugriff zu großen Datenmengen haben, ob die jetzt von Gesundheitsstudien, die quasi aus der Forschung kommen, sind oder auf klinischen Daten. Wir haben beides, aber meine Doktoranden, die gehen dann erstmal relativ naiv daran und sind ganz enthusiastisch, mit diesen Daten zu arbeiten. Aber da wird sehr viel Arbeit erstmal reingesteckt, diese Daten überhaupt für die KI nutzbar zu machen. Also da gibt es Probleme mit fehlenden Werten oder auch Falscheingaben oder alles Mögliche. Also wirklich, da gehen erstmal das erste Jahr, die ersten 2 Jahre vielleicht gehen oft da rein, einfach nur die Daten nutzbar zu machen, bevor man dann mit der eigenen Forschung, eigentlichen Forschung anfangen kann.
Ja, also ich unterstütze das DKFZ, also das Deutsche Krebsforschungszentrum, seit vielen Jahren und die klagen mir auch immer ihr Leid, wenn sie Zugang zu allen Daten hätten, die allein in Heidelberg anfallen, dann wäre denen schon sehr geholfen, aber die Regulatorik lässt es leider nicht zu. Und das scheint in anderen Ländern anders geregelt zu sein. Siehst du das auch so?
Ja, es ist in der Tat so. Also ich habe eine akademische Anbindung nach Mount Sinai an die Icahn School of Medicine in New York. Dort bauen wir schon seit einigen Jahren, sitzen 7, 8 Jahre sind wir dort aktiv, eine große Datenbank auf. AI Ready Mount Sinai heißt die. Und da gehen eben die Patientendaten komplett von allen Patienten rein, die zugestimmt haben, dass ihre Daten zur Forschung genutzt werden können. Und das sind dann elektronische Gesundheitsakten, das sind medizinische Bilder, das sind Labortests. Und das ist natürlich eine große Ressource, die wir da haben. Es sind mittlerweile die Daten von 12 Millionen Patienten drin. In Deutschland wäre das sehr schwer vorstellbar. Hier sind es vor allem die nordeuropäischen Länder deutlich im Voraus. Und ja, die sind sogar unter den gleichen EU-Gesetzen wie wir, aber irgendwie ist in Deutschland immer alles schwerer. Also es scheint nicht ein Problem zu sein, USA versus EU, sondern auch innerhalb der EU gibt es da große Unterschiede.
Und ist es eine rein regulatorische Frage oder ist das auch ein Thema der Datenqualität?
Erstmal ist es regulatorische. Also Datenqualität ist überall ein Thema. Also da kommt man nicht drum herum. Also das ist immer ein Thema, immer ein Problem. Deswegen muss man ja eben erstmal kämpfen, bevor man die Daten wirklich produktiv nutzen kann.
Siehst du denn auch Risiken beim Einsatz von KI? Also wenn sich Kliniken zum Beispiel zu stark darauf verlassen, weil ist also jeder, der sich mal mit ChatGPT auseinandergesetzt hat und das Halluzinieren des GPT gesehen hat, denkt gleich, dass das natürlich dann auch bei medizinischen Systemen der Fall sein kann und dann Fehldiagnosen vielleicht produziert werden und Menschen falsch behandelt werden. Wie schaust du da drauf?
Das Ärgste für mich ist jetzt erstmal, dass es wirklich sehr schwer ist, KI-Algorithmen richtig zu evaluieren und einzuschätzen, wie gut sie denn überhaupt funktionieren. Ja, hier gibt es zum Beispiel das Problem, dass diese KI-Algorithmen werden erstmal auf irgendeinem Datensatz, also quasi auf Patientendaten, trainiert. Ja, also da lernen die quasi die Muster, die sie später dann erkennen sollen. Und dann werden sie woanders eingesetzt. Ja, jetzt gibt es aber natürlich irgendwelche Unterschiede in den Charakteristika zwischen diesen Patienten, auf denen die trainiert wurden. Das mag vielleicht eine andere Klinik gewesen sein, wo die herkommen. Und dann gibt es schon Unterschiede in den Kliniken. Es kann aber auch ein ganz anderes Gesundheitssystem sein. Es kann andere ethnische oder genetische Hintergrund sein. Also da kann wirklich alles anders sein. Und es gibt quasi einen Unterschied. Also wenn die Trainingsdaten anders sind als die Daten quasi, die erhoben werden, am Einsatzort, dann geht die Qualität der Machine Learning-Algorithmen schon mal runter. Ja? Und das richtig einzuschätzen, also zu evaluieren und dann einzuschätzen, wie diese Qualität abnimmt oder welche Charakteristika jetzt auch die Patienten haben sollten, auf denen die KI eingesetzt werden, das ist schon mal ein wirklich schweres Stück, das richtig hinzukriegen. Ein anderes Problem ist, wenn man jetzt überlegt, man kann jetzt immer mehr nicht invasiv screenen, also nicht invasiv heißt, dass wir nicht irgendwie die Patienten aufschneiden müssen und wir müssen ihm quasi nicht wehtun, sondern können einfach, ohne dass er Schaden nimmt, Dinge messen, zum Beispiel mittels MRT-Bildgebung oder mittels molekularer Messungen, die wir aus dem Blut oder sowas bekommen oder vom Speichel, dann ist das Problem, dass jeder ist irgendwo ein bisschen krank oder entwickelt Krankheiten. Ja? Und dann ist das Problem auch, wie geht man damit um, dass man eben solche Sachen auch findet oder dass man einfach nur sagt, jemand hat ein hohes Risiko für eine Krankheit. Und da muss man sich dann Gedanken machen, wie kann man verhindern, dass man überbehandelt. Wenn ich jetzt der Arzt bin, dann ist zum Beispiel heute und ich sehe, okay, da ist zum Beispiel ein kleiner Tumor, den habe ich jetzt im MRT gefunden. Was mache ich damit? Jetzt kann ich entweder sagen, ja, den müssen wir beobachten, oder ich kann gar nichts sagen, oder ich kann sagen, wir operieren den. Ja? Und basierend auf was meine Entscheidung hat natürlich Auswirkungen auf das Patientenwohl. Es hat aber auch Auswirkungen auf meine Haftung. Ja? Also wenn ich jetzt lieber sage, okay, das ist jetzt noch nicht so schlimm und das wird er schon überleben, aber dann kommt es raus, dass tatsächlich das bösartig war und der Patient dann vielleicht krank wird oder gar stirbt, dann bin ich dran. Damit umzugehen, ist wirklich schwer und da fürchte ich, werden wahrscheinlich viele Ärzte dann sagen, okay, dann entweder dokumentieren wir es gar nicht, dann haben wir quasi so getan, als hätten wir es nie gesehen, oder wir machen einen Eingriff und dann ist es vielleicht eine Überbehandlung, weil dieser Eingriff vielleicht nicht nötig gewesen wäre. Und der wäre nie passiert, wenn wir das Bild nie gemacht hätten.
Ja, ich persönlich glaube nicht dran, dass man die Augen da verschließen kann und eher nicht nachschaut. Ich glaube, wir müssen einen guten Weg finden, wie wir umgehen.
Ich bin absolut deiner Meinung. Mehr Wissen ist immer besser als weniger Wissen. Mhm. Das Problem ist, wir sind nicht richtig aufgestellt, um mit diesem Wissen umzugehen. Das ist die Gesetzeslage, es ist das Einstellen des auch Risikobewertung, wie geht man eben damit um, dass immer ein Risiko da ist für alles und so ein Risiko muss man eben managen. Also ja, und das braucht einfach Zeit, um das zu entwickeln, sozusagen, da die richtige Umgangsweise und das richtige gesetzliche Framework auch.
Was meinst du denn, was müsste sich in Deutschland ändern, damit wir so eine KI-Initiative wie am Mount Sinai in New York zum Beispiel durchführen können, wo Patienten, also die Daten, die medizinischen Daten der Patienten gehören ja den Patienten selbst, dass die aktiv ihre Daten quasi spenden und wir damit eine größere Datenbank aufbauen, die uns hilft, schlauer zu werden.
Ja, es gibt ja die Medizininformatik-Initiative in Deutschland, die das versucht, klinische Daten nutzbar zu machen, auch über Grenzen von Kliniken hinweg. Leider dauert das sehr weit. Ich meine, hat technische Probleme. Also zum Beispiel sind die Unikliniken die haben halt keine einheitlichen IT-Systeme da. Also hat irgendwie jede Klinik ihr eigenes IT-System, ihre eigene Datenbank. Und da muss man erstmal schauen, wie kann man die Daten zusammenführen. Teilweise sind die Daten auch noch gar nicht digitalisiert. Also wir haben in vielen Kliniken heute noch keine elektronische Patientenakte. Das geht wirklich sehr langsam. Ich habe auch das Gefühl, solche großen Konsortien, die sind in Deutschland extrem bürokratisch, also alles, wie das abläuft, das dauert einfach und es werden dann auch immer oft irgendwelche Forscher in Positionen gehievt, die dann sich denken, okay, jetzt werden diese Daten zur Forschung zum Beispiel zur Verfügung gestellt. Dann möchte ich die natürlich erstmal selber analysieren und halten die dann erstmal zurück. Das heißt, da wäre dann auch mal manchmal irgendwelche regulatorischen Hürden, die es vielleicht gibt, oft ausgenutzt als Vorwand, dass man die Daten erstmal nicht rausgeben muss, solange man nicht selber das letzte Tröpfchen da rausgequetscht hat. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich sehr schwer hier in Deutschland.
Wenn wir gemeinsam in die Zukunft schauen und also gar nicht so weit weg, sondern bei 5 Jahre in die Zukunft, wie meinst du, kann eine wirklich datengetriebene Medizin aussehen? Also wie stellst du dir unsere Welt in 5 Jahren vor?
Also wenn ich mal schaue, was sich verändert hat vor 5 Jahren zu heute, das ist ja nicht viel. Ja? Mhm. Also zumindest auf dem medizinischen Bereich. Jetzt haben wir mal 2 verschiedene Kurven. Wie stark hat sich die technische Komponente geändert? Also KI, wir sehen, ChatGPT gab es vor 5 Jahren noch nicht. Heute gibt es da dieses riesige Wettrennen zwischen den großen IT-Unternehmen, immer mehr menschliche Intelligenz zu ersetzen. Aber wie viel ist davon wirklich in die Medizin übergegangen, in die medizinische Praxis? Das ist sehr wenig. Also das irgendwie ist diese Domäne da sehr langsam in dem Fortschritt. Es gibt natürlich einige Dinge, die sich schon ändern werden. Also ich glaube, dass Dokumentation, dass das irgendwie was ganz einfach verbessert werden kann. Also dass nicht mehr irgendjemand was eintippen muss, sondern dass automatisch Texte generiert wird, Dokumentation generiert wird, zum Beispiel mit ähnlichen Technologien wie ChatGPT. Natürlich werden auch Bilderkennung wird immer genauer werden. Es gibt digitale Biomarker, die uns vielleicht irgendwelche Studien besser machen würden, aber es ist alles ein sehr langsamer Prozess. Mhm. Also ich glaube jetzt nicht an die Revolution auf dem medizinischen Bereich in 5 Jahren. Da wird sich wahrscheinlich auf dem Internet viel mehr tun in 5 Jahren. Da hinken wir sozusagen, wir als Informatiker oder Informatiker, die auf dem Medizingebiet unterwegs sind oder Mediziner, die Informatikansätze anwenden, deutlich hinterher. Aus all den Gründen, die wir vorher genannt haben, die damit reinspielen.
Es ist ein schwieriges Thema oder schwieriges Feld. Und ich sehe, dass sich die Dinge langsam verändern. Und ich möchte dich dennoch zum Schluss fragen, welche 3 Tipps hast du für Menschen, die sich mit KI der Medizin beschäftigen, ob das Forschende sind, Ärzte oder auf Patientenseite? Was möchtest du unseren Hörern mitgeben?
Also zum einen finde ich, dass Informatik, einfache Programmierung, Datenanalyse unbedingt einen Platz im Medizinstudium haben müsste. Also damit sollte sich jeder befassen. Jeder sollte sich dem gegenüber öffnen, ja, dass man eben digitale Technologien einsetzt, dass man die vielleicht auch selber entwickelt, dass man da in der Lage ist, ein bisschen seine eigenen Daten zu interpretieren. Also heißt die eigenen, nicht unbedingt über die Daten über mich, sondern die Daten, die in meinem Umfeld als Mediziner produziert werden. Auch sollte man sich mit KI befassen. Ja? Also wirklich kleine Schritte sind unbedingt nötig. Das muss, man darf sich dem nicht verschließen. Ja? Das wird immer mehr kommen.
Super. Christoph, ganz vielen Dank für den spannenden Austausch. Bin wirklich sehr gespannt auch, wie sich die KI im Bereich der medizinischen Diagnostik und dann auch Therapie weiter verhalten wird. Also ich glaube, das ist schon, also jetzt über die Bildgebung hinaus, also sprich, also ich persönlich bin der Meinung, dass es einen Radiologen nicht ersetzen wird, aber ihn oder sie substanziell unterstützt und das Ganze auch schneller machen lässt, dass wir vor allem auf der molekularen Ebene große Sprünge sehen werden. Also was nicht den Einsatz angeht, aber das Resultat des Einsatzes von Machine Learning auf die Therapie vor allem auch. Das ist ein sehr, sehr spannendes Feld. Von daher bin ich sehr dankbar, dass es Menschen gibt wie dich, die nicht ins Ausland gehen oder im Ausland waren und wiederkommen und in Deutschland die Forschung entsprechend vorantreiben. Also vielen Dank für den Austausch und für deinen Einsatz.
Ja, vielen Dank für das Interview.
Fakten der Folge. Wir haben gehört, Machine Learning ermöglicht uns eine neue Form der Frühdiagnostik. KI erkennt Muster in medizinischen Bildern, Genomdaten und großen Datensätzen, die für Menschen nicht sichtbar wären und kann dadurch Krankheiten früher, präziser und individueller identifizieren. Durch enorme Datenmengen aus Bildgebung, Sequenzierung und klinischen Studien entsteht gerade ein neues Verständnis von Krankheitsentstehungen und Risikoprofilen. Zwischen beeindruckenden KI-Modellen und klinischer Realität besteht aber auch noch eine Lücke. Die Herausforderung ist hier, KI sicher, transparent und verantwortungsvoll in die Versorgung zu integrieren. Random Reminder. Random Reminder. Gedanken laut aussprechen ordnet sie. Wenn du etwas laut aussprichst, statt es nur zu denken, sortiert dein Gehirn die Information anders. Das schafft Klarheit, reduziert Stress und stoppt Grübelspiralen, oft in Sekunden. Sag's laut und dein Kopf wird leiser. Also mein Random Reminder dieser Woche, Gedanken laut aussprechen ordnet sie. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig. Das war Mission Gesundheit mit mir, Dr. Hadi Sadeh. Danke, dass ihr Teil dieser wachsenden Community seid. Unterstützt den Podcast gerne mit einem Like, Kommentar oder einem Follow. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.